Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 27. Oktober 2014 zum Thema 2500 Jahre Beziehungsgeschichten Österreich und Litauen. Zu Gast ist Judith Levonik, Gastgeberin ist Wiltrud Hacke.
Labas Vakaras, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Guten Abend, beziehungsweise wortwörtlich übersetzt Hallo Abend. Es gibt mindestens zwei Menschen hier im Raum, die Litauisch nicht nur sprechen, sondern auch Muttersprache Litauisch sind. Herzlich willkommen auch Ihnen. Herzlich willkommen natürlich Ihnen hier im Kepler Salon. Ganz kurz ein paar generelle Informationen zum Kepler Salon. Die Veranstaltungen des Kepler Salons sind ja bei freiem Eintritt zugänglich. Dafür danken wir den Subventionsgebern von Stadt und Land, unseren Sponsoren und unserem Unterstützungsverein der Freunde des Kepler Salons. Werden Sie doch Mitglied der Freunde und sichern Sie damit die zukünftige Arbeit. Das Anmeldeformular finden Sie auf der vorletzten Seite unseres aktuellen Quartalsprogramms. Das liegt dann hinten. Die Bar wird wie immer vom Wirt am Graben betrieben. Herzlichen Dank auch dem Wirt am Graben. Und wie immer werden Audioaufnahmen gemacht und es wird auch diese Veranstaltung mit Video aufgezeichnet. Das heißt, bitte sprechen Sie ins Mikrofon, wenn wir anschließend eine Publikumsdiskussion haben, damit auch die Fragen aufgezeichnet werden. Ja, mein Name ist Wiltrud Hacke, ich bin Journalistin und Geschäftsführerin der Gesellschaft für Kulturpolitik in Oberösterreich. Herzlich willkommen und heute Ihre Gastgeberin. Und mein Gast ist heute Frau Dr. Judith Levonik, die dieses Buch, das hier vorliegt und das daran dann auch verkauft werden, also gekauft werden kann, am Büchertisch geschrieben hat, verfasst hat. 2500 Jahre Beziehung Österreich-Litauen beschreibt es. Herzlich willkommen, Judith Levonik.
Dankeschön.
Ja, ganz kurz nur, vielen von Ihnen, vielen von uns wird diese Beziehung Litauen-Österreich gut in Erinnerung sein, als 2009 Linz und Vilnius europäische Kulturhauptstädte waren. Aber darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele Verknüpfungspunkte, ganz interessante Dinge, über die Sie uns jetzt ein bisschen erzählen werden. Und ja, wir haben gesagt, nachdem viele von Ihnen nicht so gut Bescheid wissen über diese Beziehung, machen wir es so, dass Sie auch während dem Vortrag von Frau Levonik schon Fragen stellen können, wenn Sie irgendwelche Verständnisfragen haben. Das ist, glaube ich, ganz gescheit, wenn wir das machen.
Passt.
Danke.
Passt.
Ja. Dann bitte.
Noch einmal schönen guten Abend auch von mir, Labas Vakaras. Ich möchte auch die zwei litauischen Kolleginnen ganz herzlich begrüßen. Ist doch schön, auch wenn man schon Österreich über Österreich-Litauen sprechen, dass wir auch zwei echte Litauerinnen hier haben. Ja, wie Wiltrud schon gesagt hat, ich habe dieses Buch verfasst und die Informationen dazu gesucht. Das Buch ist voriges Jahr erschienen. Aber ich wollte die Präsentation in diesem Jahr in Linz machen, weil eben gerade auch in diesem Jahr 5 Jahre Kulturhauptstadt Linz-Vilnius und da habe ich gedacht, ein kleiner Bezugspunkt auch. Und ich möchte mich auch beim Kepler Salon sehr herzlich bedanken für die Gastfreundschaft. Ich finde es sehr gemütlich und ich möchte gerne auch kommen einmal zum Zuhören. Und wie Wiltrud schon gesagt hat, ja, bitte fragen Sie jederzeit, zeigen Sie auf, dann, ich weiß, bekommt jemand mit dem Mikrofon. Also ich sehe es nicht jetzt, dass ich jetzt einen Vortrag habe, ich habe auch den Text, keinen Text geschrieben, weil ich mich sowieso nie dran halte. Und insofern, also können wir das auch als Gespräch auffassen. Ich habe Namen und Jahreszahlen, habe ich im PowerPoint geschrieben, also ich werde wenig Jahreszahlen nennen, weil das so stört beim Reden, aber Namen und so weiter habe ich auf PowerPoint geschrieben. Wie der Untertitel heißt, 2500 Jahre, kann ich jetzt so viel natürlich nicht erzählen, und auch da habe ich schon einen kurzen Überblick gemacht sozusagen, weil man könnte 500 Seiten schreiben, aber es macht keinen Sinn, weil das niemand liest. Und heute mache ich sozusagen, nehme ich einfach ein paar Highlights raus von den Beziehungen zwischen Österreich und Litauen und natürlich auch ein bisschen fokussiert, was Oberösterreich und Linz betrifft, da gibt es doch auch einiges. So, ich hoffe, ich schaffe die Technik noch. Dieses Buch ist zweisprachig, deutsch-litauisch, jeweils eine Spalte, und beim Titel fällt Ihnen vielleicht auf, ich habe lange überlegt, welches Land nehme ich zuerst, das sind eigentlich ja gleichberechtigte Länder, und da haben wir so die glorreiche Idee gehabt, also im Deutschen Österreich zuerst zu nehmen und in der litauischen Sprache Litauen, Lietuva zuerst zu nehmen. Und es ist ein erstes Buch in dieser Art, das einen chronologischen Überblick gibt, also keine Aussicht und Absicht auf der Vollständigkeit, weil man ja auch gar nicht weiß, was es überhaupt noch gibt. Und es sind viele Dokumente, die eben zum ersten Mal veröffentlicht sind auch. Ich habe den Text versucht, also wenn man so schön sagt, populärwissenschaftlich zu schreiben, auch ein bisschen Geschichten, sogar Schlafzimmergeschichten, aber die erzähle ich noch natürlich nicht, ist noch zu früh, die dürfen Sie dann lesen. Aber es ist alles dokumentiert, also ich habe nichts fantasiert und ich habe auch versucht, nicht zu bewerten oder werten. Ich meine, natürlich ist schon das, was man auswählt, immer nicht ganz objektiv, aber ich habe eben versucht, wirklich einfach mich an Fakten zu halten, ohne jetzt zu sagen, ja, das ist gut oder schlecht. Und es gibt eine ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis und auch einen kurzen Abriss über österreichische und die litauische Geschichte, also vor allem von der Zeit, die hier in dem Buch vorkommt. Und ich habe natürlich immer beim Schreiben im Kopf gehabt, dass es sowohl österreichische als auch litauische Leser gibt und das nicht für alle gleich wichtig ist. Weil zum Beispiel der Sobieski, den glaube ich die Österreicher bis heute ja noch verehren als Wien-Retter, der ist in Litauen, obwohl er ja polnischer König und litauischer Großfürst war, da kommen wir später noch drauf, in Litauen gar nicht populär. Andererseits in Litauen ist wieder Sigismund Augustus, wahnsinnig populärer Herrscher, der mit zwei Habsburgerinnen verheiratet war, nicht gleichzeitig, aber bei uns eigentlich nicht populär. Also so habe ich ja versucht, das immer zu berücksichtigen. Die Idee ist daraus gekommen, dass ich ein Buch geschrieben habe im Auftrag der Schweizer Botschaft über Schweizer in Litauen, und dann hat die litauische Botschaft hier in Österreich gesagt, na, jetzt bist du Österreicherin, du musst doch sowas über Österreich schreiben, und die haben dann versucht, über das Außenministerium das zu finanzieren, aber sie wissen eh, Kultur ist halt immer ein Problem mit dem Geld. Und dann haben wir gesagt, na okay, vielleicht versuche ich selbst Sponsoren zu finden. Und das habe ich dann auch gemacht. Habe 2 Monate Sponsoren gesucht und habe sie Gott sei Dank auch gefunden, dass ich das Werk machen konnte. Und diese Sponsoren, ohne die das Werk nicht zustande gekommen wären, sind hier also das Logo der Sponsoren und der Hauptsponsor, der 1/3 der Kosten finanziert hat, ist Föst Alpine VAE Legedächer, also auch ein direkter Bezug mit Oberösterreich. Das ist eine gemeinsame Firma von Föst Alpine und den litauischen Staatsbahnen, und die haben eine Produktionsstätte in der Nähe von Vilnius und stellen Weichen her. Also die haben 1/3, und von Oberösterreich hat noch Linz Tourismus das Projekt unterstützt. Als ich auf Recherche hier war, eine Woche, wurde mir der Aufenthalt finanziert, und die Galerie Fröhlich hat noch finanziert. Und sonst also von litauischer Seite Kulturinstitute, Firmen und so weiter. Und für den Transport, das ist in Vilnius gedruckt worden, haben wir noch eine Autobusfirma gefunden. Also wir haben noch mit dem Autobus von Vilnius nach Wien gefahren und haben noch die Bücher hierher gebracht. Für diejenigen, die nicht so ganz genau wissen, wo Litauen ist, also dazwischen Österreich, Tschechien, Slowakei, Polen, Kaliningrad, diese Exklave, die zu Russland gehört, und dann Litauen. Litauen hat heute, also Hauptstadt ist heute Vilnius, auch historische Hauptstadt. Vilnius hat heute 2,9 Millionen Einwohner. Die Abwanderung ist sehr, sehr groß und sehr hoch. Und die Sprache ist Litauisch. Litauisch ist keine slawische Sprache. Litauisch ist eine der ältesten indoeuropäischen Sprachen mit Serbisch-Sanskrit verwandt, sage ich jetzt in Anführungszeichen.
Und
Litauen. Habe ich Vilnius gesagt? Entschuldigung, oh, es wäre ein bisschen groß. Entschuldigung, nein, Litauen also hat 2,9, Vilnius hat ungefähr 500.000, ja, Entschuldigung. Danke fürs aufmerksame Zuhören. Das ist Litauen heute und es ist nicht so weit weg, wie man viele in Westeuropa glauben. Man kann fliegen jeden Tag, die mit der Aua, wenn sie fliegt, so knapp 2 Stunden. Es sind ungefähr 1000 Kilometer Luftlinie, mit Straßenlinie, je nachdem, ungefähr 1300 Kilometer. Und man kann auch zu Fuß von Linz nach Vilnius gehen. Was es damit auf sich hat, das sage ich dann später, wenn ich dort bin. So, das kurz zu Litauen für diejenigen, die vielleicht noch nicht dort. Wer war schon in Litauen von Ihnen? Oh, schön. Ups, das war gut. So, und ja, warum 2500 Jahre? Das älteste, was ich gefunden habe, ist Bernstein. Und den Bernstein, den ich gefunden habe, ist diese Stückchen, die stammen aus 500 Jahre vor Christus. Und das ist wissenschaftlich erwiesen. Das hat mir die Archäologin gesagt. Also dieser Schmuck ist im Keltenmuseum in Hallein ausgestellt. Und die Archäologin hat mir gesagt, also man kann das echt wissenschaftlich feststellen, aus welchem Raum oder welchem Gebiet der Bernstein kommt. Und dieser Bernstein, der hier 500 Jahre vor Christus im Dürnberger Gebiet bei Salzburg gefunden wurde, stammt aus dem baltischen Raum. Jetzt vielleicht als Einschub nur, ich war jetzt gerade in der Schweiz 3 Monate auf Recherchereisen, weil ich so ein Buch jetzt über Gesamtschweiz Litauen mache. Und dort gibt es Bernstein, das wirklich 13.000 Jahre vor Christus stammt. Also wirklich auch aus dem baltischen Raum, das hat sogar ein amerikanischer Wissenschaftler festgestellt, ja, dass das tatsächlich, aber wie er dorthin gekommen ist, kann man natürlich nur spekulieren, aber das muss man sich vorstellen, ne? Drum bestätigt er das, was ich vorher gesagt habe, ist doch nicht so weit auseinander. Jedenfalls also dieser Bernstein, also 500 Jahre vor Christus, deshalb habe ich eben das so zurückgerechnet bis heute, dann also 2500 Jahre Beziehungen. In Carnuntum gibt es ebenfalls, Carnuntum bei Wien, in dieser Römerstätte, gibt es ebenfalls Bernstein aus dem baltischen Raum, aber das stammt dann so die ersten Jahrhunderte nach Christus. Springen wir ins 14. Jahrhundert. Litauen war das letzte Land, das letzte europäische Land, das christianisiert wurde, 1387. Und vorher, aber 100 Jahre lang, haben der deutsche Orden immer wieder versucht, diese litauischen Heiden in der Wildnis zu missionieren. Und das wurde dann sehr populär, vor allem im 14. Jahrhundert, die sogenannten Preußenfahrten. Also da wurden Adelige aus ganz Europa eingeladen, um nach Preußen zu kommen, um dem deutschen Orden zu helfen, die Litauer, diese heidnischen Litauer zu missionieren. Und es war sowas wie heute eine Abenteuerreise. Also es war richtig in, es war für viele Adelige war es eben was Besonderes. besonderes Jahr, diese Preußenfahrten zu machen. Und der Höhepunkt dieser Preußenfahrten waren dann die Litauerreisen. Das heißt im Fachausdruck so. Also da wurde man sich im heutigen Kaliningrad, also bei Königsberg, getroffen. Und dann ist man richtig aufgebrochen, also in die wildeste Wildnis nach Litauen und hat dort versucht, also sein Glück versucht, oder je nachdem wie man sieht, die zu missionieren. Und was auch ganz wichtig war für diese Adeligen, dort zum Ritter geschlagen zu werden. Also das war eine besondere Auszeichnung, wenn man auf dieser Litauer Reise zum Ritter geschlagen wurde. Und einer dieser Adeligen war Albrecht III. Von Österreich. Der hat sich da 1377 auf die Reise gemacht mit einem Hunderte von Leuten, die ihn da begleitet haben. Und einer der Begleiter war Peter Suchenwirt. Der war ein Reimdichter. Und der hat ganz ausführlich über diese Litauer Reise und Preußenfahrt geschrieben, in sehr langem Gedichtform, und geschrieben, wie es da zugegangen ist. Und es muss auch sehr ganz nett zugegangen sein, weil er beschreibt dann, wie Albrecht und 82 andere zum Ritter geschlagen wurden. Und es wurde natürlich gefeiert da in der Wildnis mit einem, und das beschreibt er wirklich, mit einem neungängigen Menü und mit österreichischem Wein. Also die hatten tatsächlich österreichischen Wein mit, irgendwie so aus der heutigen Südsteiermark, würde man sagen, ja. Und in seinem Gedicht da von Herzog Albrechts Ritterschaft sind auch drei litauische Orte bzw. Gebiete genannt, die man wirklich zuordnen kann. Das ist die heutige Žemaitija, Rasene und Ariegula. Also das ist wirklich dieser Teil Žemaitija und die Orte, die es heute gibt noch und die es er wirklich beschreibt. Also so weiß man auch genau, wo das Ganze stattgefunden hat. Ein bisschen kompliziert werden die Beziehungen, das habe ich auch ein bisschen färbig gemacht, aber einfach nur, dass man es ein bisschen versteht. Also ich mache nur einen ganz kleinen Hintergrund. Die Habsburger-Jagiellonen-Beziehungen und dann noch Wasser und die Nachfolgegeschlechter. Ich habe 8 Habsburgerinnen gefunden, die mit Polenkönigen verheiratet waren. Und Polen und Litauen war von Ende des 14. Jahrhunderts bis zur Teilung Ende des 18. Jahrhunderts eine Union. Zuerst Personalunion und dann Realunion ab der Mitte des 16. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit war an sich, also der König von Polen war auch Großfürst von Litauen. Somit war also die Habsburgerin, die den Polenkönig geheiratet hat, auch Großfürstin von Litauen. Und das steht auch in den Briefen und überall so drinnen. Nur in der Geschichtsschreibung, in der älteren vor allem, also in der neueren wird es ein bisschen besser, sage ich, wird eigentlich immer nur von Polen gesprochen. Oder zum Beispiel, es gibt im Kunsthistorischen Museum in Wien natürlich viele Porträts von diesen Damen und auch von den Königen. Und es ist nirgends Litauen, es kommt nie Litauen vor. Also eine Dame vom Kunsthistorischen Museum hat sich die Mühe gemacht und die Schlagwörter alle durchgeschaut und durchlaufen lassen im Computer und sie sagt, Litauen kommt nicht vor. Und das ist eigentlich, es wäre so ähnlich, wenn man sagt, die österreichisch-ungarische Monarchie und man lässt dann Ungarn oder man lässt Österreich weg, je nachdem. Ja. Also es ist an sich und eigentlich und überhaupt tatsächlich falsch, wenn man nur Polen sagt, weil es war auch dann der offizielle Name Adelsrepublik oder Republik beider Nationen. Also das war echt der offizielle Name. Das jetzt nur als ein bisschen als Hintergrund. Und den ich vorher schon genannt habe, zum Beispiel Johann Sobieski, bei uns ist er eigentlich auch nur als Polenkönig bekannt, aber er war auch Großfürst von Litauen. Obwohl in seinem Heer da in Wien keine Litauer dabei waren, aber das war, weil die gerade sich ein bisschen gestritten haben und der litauische Heerführer ist absichtlich so langsam gewesen, hatte die immer gestoppt und die haben sich erst getroffen, als der Sobieski mit seinen Leuten schon wieder auf der Rückreise war. Also das hatte aber nichts damit zu tun. Und das war interner Streit, was halt öfters einmal vorkommt. Aber so grundsätzlich, also Sobieski war eben König von Polen und Großfürst von Litauen. Und die Jagiellonen, was bei uns auch wenig bis gar nicht bekannt ist, und da auch immer wieder gesagt wird, es ist ein polnisches Geschlecht, das ist wirklich eindeutig ein litauisches Geschlecht. Das stammt vom Gediminas ab, und weil bei manchen Adeligen ist es schwer festzustellen, ja, weil, ja, war das, das war damals was Polen oder damals war es Ukraine oder damals war es Weißrussland, aber bei den Jagiellonen, also das ist wirklich eindeutig die Abstammung als ein litauisches Adelsgeschlecht. Und ich werde jetzt von diesen 8 Habsburgerinnen auch nur 3 auf 3 ein bisschen näher eingehen, weil das einfach die wichtigsten waren, ja. Und die Habsburger und die Jagiellonen, vor allem also in dieser Zeit, 15., 16. Jahrhundert, war der größte Kampf auch, beziehungsweise einmal was hat man sich besser verstanden, dann wieder weniger gut verstanden. Und diese ganzen Heiraten, aber das wissen wir eh nicht, waren natürlich aus politischen Gründen. Ja. Nichtsdestotrotz waren ab und zu welche doch dann trotzdem auch glücklich. Aber also der auslösende Moment für die Heirat war natürlich Macht und Politikanspruch. Ich habe hier einfach nur einmal da drauf geschrieben und ich beschränke mich auf die ersten 2, Kasimir und Elisabeth und dann eben den schon erwähnten Sigismund August und Elisabeth und Katharina von Habsburg. Da komme ich dann später noch. Ich habe es nur einmal zusammengeschrieben, damit Sie sehen, also das. Und vor allem für die ersten 6 Damen hat auch Vilnius eine große Rolle gespielt, weil ich sage jetzt einmal, die Hauptresidenz war Krakau und dann Warschau, aber es war auch eine ganz wichtige Residenz natürlich Vilnius und die verschiedenen Damen waren verschiedenen oft, verschiedenen lange Zeit aus verschiedenen Gründen dann in Vilnius. Also im Buch beschreibe ich das etwas näher und später sage ich zu den ersten 2 dann noch, die auch dann mit Linz was zu tun hatten. Aber es war auch umgekehrt. Es ist auch von litauischer Seite, es ist zwar ein bisschen weiter hergeholt, aber immerhin, die Nichte vom Jogailo, also vom ersten König von Polen und Großfürst von Litauen, mit dem die Union begonnen hat, die Nichte von ihm hat Herzog Ernst den Eisernen geheiratet. Und sie war Simburgis von Masowien und sie ist in Lilienfeld gestorben und von ihr sagt man, sie hätte diese große Lippe oder Kinn oder wie immer man das typische Habsburger Dickstar bezeichnet, sie hätte das in die Habsburger eingebracht, also einvererbt. Also insofern habe ich es reingenommen, weil es eigentlich eine nette Geschichte ist, aber es wird immer wieder. Und dass sie eine wichtige Person war, zeugt auch, Sie kennen ja vielleicht die Hofburg in Innsbruck mit dem Maximiliangrab und den 28, glaube ich, bin aber nicht mehr sicher, 28 oder 26 schwarze Manda, wo davon ja 8 davon Frauen sind. Und eine von den Frauen ist eben diese Simburgis von Masowien, weil die war ja dann die Großmutter von dem Maximilian. Also diese, ich sage jetzt nur so, also diese Verwandtschaft von den Habsburgern, also das war sowas von schwierig, weil da waren die Jagiellonen untereinander verheiratet, verwandt, die Habsburger untereinander verwandt, und waren die noch untereinander verwandt, ja. Wie gesagt, zum Schluss ist das Kind die eigene Mutter und der eigene Vater, so irgendwie. Also es war, und drum, also ich sag's jetzt, es war die Großmutter von Maximilian, also, und deshalb habe ich sie auch da reingenommen. Also es war, wie gesagt, eben auch umgekehrt, nicht nur Habsburgerinnen sind mit den Jagiellonen verheiratet worden, sondern auch umgekehrt. Und diese Ehe war sogar eine glückliche, also da war sogar mal von Liebe die Rede. Und der Bruder von dieser Simburgis, Alexander von Masowien, war als Geistlicher im Stephansdom in Wien beschäftigt und ist dort gestorben. Und da gibt's diese Grabplatte im Wiener Stephansdom. Wenn Sie mal reingehen, links ganz vorne im Frauenchor, also kann man diese Grabplatte von ihm sehen. Jetzt noch zu dieser ersten Kasimir und Elisabeth zurückzukommen, weil ich eben gesagt habe, die Simburgis hat das Habsburger Gesicht da reingebracht oder dieses typische, was da nachher gesagt wurde. Und da umgekehrt die Elisabeth von Habsburg, das war mit dem Kasimir, das war eine glückliche Ehe. Also die waren sehr, ich glaube 30 Jahre lang verheiratet, sehr glücklich, sie war auch sehr aktiv. ist mit ihm mitgereist, was damals nicht so üblich war. Und die hatten 14 oder 15 Kinder. Und sie wird die Mutter der Jagiellonen, Mutter der Könige und so weiter genannt, weil sie, vier ihrer Söhne waren Könige, einer war Kardinal und einer war Heiliger. Sie war sehr oft in Vilnius, etwa 30 Mal. Und ich beziehe mich jetzt nur auf den Heiligen, das ist der heilige Kasimir, es ist der einzige Heilige, den Litauen hat. Es wird auch halt, die Polen beanspruchen ihn auch als Heilige, also es ist ja weit gestreut. Und die in Vilnius waren, waren wahrscheinlich alle in der Kasimir-Kapelle, die in der Kathedrale ist. Der graue Vorbau. Und die Gebeine vom heiligen Kasimir sind wirklich jetzt wieder in dieser Kapelle. Also die wurde wirklich für ihn gebaut und er ist bis heute ein sehr populärer Heiliger. Es gibt immer Kasimir-Feste und so weiter. Eines der spektakulärsten Ereignisse zwischen Habsburg und Jagiellonen war diese Kinderhochzeit von 1515 in Wien, im Wiener Stephansdom, wo eben dieser Maximilian die Habsburger Geschwister Ferdinand und Maria mit den Jagiellonen-Geschwistern Anna und Ludwig verheiratet hat. Und das war natürlich, der Hintergrund war, es ist um Böhmen und Ungarn gegangen. Und das war damals unter Jagiellonen-Herrschaft und die Habsburger wollten das natürlich haben und drum war diese Heirat und die Habsburger hatten dann Glück, dass der Ludwig ja bald gestorben ist, der eigentlich Nachfolger sein sollte in Böhmen-Ungarn und so ist dann Böhmen-Ungarn an die Habsburger gefallen und war sein Grundstock zur Blütezeit und wird ja gelohnt, so ein bisschen der Untergang. Aber die Hochzeit war ganz prunkvoll, also ganz Europa war versammelt und die litauischen Adeligen haben ein Orchester mitgebracht mit 100 Mann, also das schreibt ein polnischer Zeitzeuge, schreibt darüber, also wie die gespielt haben und sich die einige Kaiser und Könige eben sehr gewundert haben darüber, wie toll die spielen und wie wichtig diese Hochzeit war, zeigt auch, dass Kaiser Franz Josef noch 1897, also 300 Jahre später, 350 Jahre später, einen Auftrag gegeben hat, diese Hochzeit zu malen. Und das ist ein Bild mit 4x7 Meter, das ist ja heute im Belvedere allerdings nicht ausgestellt, sondern im Lager. Aber eben, wie gesagt, das zeigt auch, wie wichtig diese Hochzeit damals war für die Habsburger. Und das zweite Kinderpaar, das war Ferdinand der Erste, also von der Habsburger, und die Anna, die Jagiellonin, das war auch ausnahmsweise, obwohl sie eben, wie gesagt, eine erzwungene Hochzeit war, eine sehr glückliche Ehe und auch eine sehr fruchtbare. Es sind 15 Kinder hervorgegangen aus dieser Ehe und da ist auch die Verbindung mit Linz. Die haben dann, also ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, echt geheiratet, 6 Jahre später, als sie also im heiratsfähigen Alter waren, im tatsächlichen. Haben dann 1521 in Linz geheiratet und haben sich auch hier öfters im Schloss aufgehalten. Und diese Anna von den Jagiellonen, also das ist wieder umgekehrt, die wurde zur Stammmutter der österreichischen Habsburger Linien, weil ja die Habsburger Linien dann geteilt wurden und sie war dann sozusagen, also die Stammmutter ist zur Stammmutter der Österreich-Linien geworden. Ich habe das jetzt nur gesagt, damit Sie sehen, ich finde es so interessant, wie sich das eben vermischt hat. Ne? Eine Jagiellonin wird Habsburger Stammmutter und eine Habsburgerin wird jagiellonische Stammmutter. Also das war alles möglich. Es war damals auch sehr reger diplomatischer, es war nicht damals nicht die Diplomatie oder Botschaft im heutigen Sinne, aber ich habe es als Diplomaten bezeichnet. Ich will jetzt nur den Sigismund von Herberstein, weil das ja bis heute in Österreich bekannt ist. Er war einige Male in Vilnius und hat ja dann, als er nicht mehr Gesandter war, diesen Bestseller damals geschrieben, die Moskowia, also seine Reiseberichte und hat auch über Litauen Litauen und Vilnius geschrieben und seine Berichte über Vilnius, die werden heute auch noch in den Geschichtsbüchern in Litauen abgedruckt, also da werden noch zitiert. Umgekehrt von einer der bedeutendsten litauischen Diplomaten war Nikolaus Radziwill, der Schwarze. Es hat so viele mit Radziwills mit dem gleichen Namen gegeben, darum gibt es den Roten, den Schwarzen, den Braunen und was weiß ich, es hat man Beinamen gegeben. Und er hat sich vor allem als Brautwerber hervorgetan. Also die wurden ja immer nach Österreich geschickt, beziehungsweise umgekehrt nach Polen geschickt, um zu verhandeln, ja, wie, wer, wen, warum, wo heiratet und was die Mitgift ist und so weiter. Und er war da sehr häufig in Österreich, um diese Hochzeiten einzufädeln. Und damals wurde ja dann auch, also die Vorhochzeit sozusagen in Wien stattgefunden und der war, darum habe ich da Bräutigam Stellvertreter und er hat den König als Stellvertretender bei der Hochzeit den König vertreten in Wien und da musste auch, also sozusagen die Hochzeit war erst gültig, wenn ein symbolischer Beischlaf stattgefunden hat und den hat er gemacht auch, also da hat man sich ins Bett gelegt. Und eine, die kommt dann noch später, die Katharina, hat sich geweigert und da hat der Vater und der Bruder haben sie hineingelegt, aber angezogen. Also. Und ja, was interessant ist, beim Herberstein in seinem Tagebuch erwähnt er, dass er zwischen 43 und 53 Tage für seine Reise von Wien nach Vilnius gebraucht hat. Also das finde ich auch so interessant, ne? Damals 40, 50 Tage und es waren so enge Verbindungen und heute nicht einmal 2 Stunden und Punkt, Punkt, Punkt. Und seine Moskowia ist auch illustriert und das sind die drei Wappen von den Ländern, wo er durchgefahren ist und das rechte mit dem Pferd ist das litauische Wappen. Und jetzt komme ich noch, und dann ist genug von den Habsburgern, aber weil das jetzt wirklich auch die Beziehung zu Linz ist, also der Sigismund II. August, den ich schon erwähnt hatte am Anfang, der in Litauen wirklich sehr, sehr populär ist, war ein Enkel war von Elisabeth und Kasimir von den Ersten, die ich erwähnt habe. Und dieser Sigismund August war in erster Ehe mit einer Elisabeth, also miteinander natürlich, Elisabeth von Habsburg verheiratet. Diese Elisabeth, mit der er verheiratet war, ist in Linz geboren. Und sie ist die Tochter eben von diesem Ferdinand und Anna, wo ich ja vorher gesagt habe, die hatten 15 Kinder und waren öfters in Linz. Und so ist die Elisabeth in Linz geboren, also so. Und sie ist sehr jung gestorben in Vilnius und ist auch in Vilnius begraben. Und möglicherweise schon währenddem sie noch gelebt hat, dürfte er, weiß man nicht so ganz genau, eine Affäre angefangen haben mit der Barbara Radziwill. Das war wiederum eine Cousine vom Radwiller dem Schwarzen, den ich vorher erwähnt habe. Und das war eben die Liebe, Liebe, Liebe. Also Liebe des Jahrhunderts, des Jahrtausends in Litauen. Und ich glaube, auch deshalb ist er auch so populär, weil die ist dann auch sehr jung gestorben. Und sie ist in Krakau gestorben und er ist zu Fuß und auf dem Pferd, ich weiß nicht, eine oder zwei Wochen, den ganzen Tag, weil sie wollte unbedingt in Litauen begraben werden, ist er zu Fuß nachgegangen nach dem Sarg und hat es wohl sein ganzes Leben lang, also diese Liebe, nicht vergessen und das ist natürlich, wird da sehr, sehr aus, gibt viele Legenden und so weiter und die Litauer lieben natürlich diese Geschichte, ist ja auch eine schöne Geschichte. Weniger schön war dann, er musste dann trotzdem wieder aus politischen Gründen heiraten und hat die Katharina von Habsburg geheiratet. Und damit es noch ein bisschen komplizierter wird, diese Katharina von Habsburg war die Schwester von dieser ersten Frau. Also das ist aber öfters vorgekommen, dass die dann Schwestern geheiratet haben, wenn die eine gestorben ist. Und diese Katharina von Habsburg, die Ehe mit dem Sigismund, die war ein totales Fiasko. Wer schuld war, ist schwer zu sagen. Es gibt ein paar Briefe, also die ich gefunden habe, wo sie sich sehr beklagt, dass er sich überhaupt nicht kümmert um sie. Sie wirft sich auf den Boden, aber er tut trotzdem nichts und so weiter. Ja. Jedenfalls, was damals also an sich ja überhaupt nicht üblich war, sie ist dann nach langem Hin und Her und so weiter zurückgegangen nach Österreich und ihr Wunsch war, nach Linz zu gehen. Und sie ist dann auch tatsächlich, also die letzten Lebensjahre hier in Linz gewesen im Schloss, ist hier gestorben, wurde zuerst hier begraben und dann irgendwie wurde das, glaube ich, umgebaut, dann musste sie weg, aber man wollte nicht ein offizielles Begräbnis dann nach wie vielen Jahren machen, sondern sie in einer Nebel- und Nachtaktion ist sie weggebracht, also der Sarg weggebracht worden und letztlich ihre letzte Ruhestätte hat sie jetzt gefunden im Chorherr in der Stiftskirche von St. Florian, im Chorherrnstift St. Florian. Und der linke Sarkophag, der weiße, ist die Katharina, das Katharina-Sarg und in der gleichen Gruft oder Katakombe oder wie immer man das bezeichnet, begraben wie der Bruckner. Also ich musste aber lange suchen, um sie zu finden, überhaupt zu wissen, wo sie begraben ist. Und der rechte Sarg, der Holzsarg, ist ihre Schwester, also die erste Frau vom Sigismund August, und die ist in der Kathedrale in Vilnius begraben. Also das kann man heute noch, das ist das Foto, was ich jetzt gemacht habe, 2012, also die sind in der Krypta der Kathedrale begraben. Also so die Geschichte mit den Habsburgern. Und jetzt machen wir Schluss mit den Habsburgern. Nur kurz den ersten litauischen Studenten, den ich in Österreich gefunden habe, der war 1597 in Graz. Und da gibt es auch noch das Original-Matrikelbuch und diese Seite mit seinem Eintrag ist hier der Cover-Hintergrund und da steht auch sein Name, also Johannes Kimba kann man hier auch lesen. Also das. Und seine Dissertation, die er damals geschrieben hat, die gibt's heute auch, ich glaube, die Münchner Bibliothek hat das digitalisiert, also die kann man sogar im Internet anschauen. Für die, die schon in Vilnius waren und die, die noch hoffentlich nach Vilnius kommen, Vilnius ist eine Barockstadt und es ist ein spezielles Barock, sehr viel von der Habsburger Barock, sage ich jetzt, und mit Lokalteilen vermischt. Und einer der wichtigsten Barockarchitekten, dieses Vilniuser Barock, wie es die Fachleute nennen, war Johann Christoph Glaubitz. Ich habe lange überlegt, nehme ich ihn dazu, nehme ich ihn nicht dazu. Er ist geboren in Schlesien, als Schlesien bei Österreich war. Und ich habe einen Nachfahren in Amerika ausfindig gemacht. Und der hat gesagt, es war immer in der Familie, wurde das weiter verbreitet. Ja, wir sind österreichische Adelige. Und Kunsthistoriker, litauerische, haben mir gesagt, ja, weil das so im spezifisches Barock ist, das muss auch irgendwie beeinflusst sein von Österreich. Und es ist zwar nicht bewiesen, aber manche meinen, dass er auch, es gibt irgendwelche Dokumente, aber eben nicht klar verifizierbare, dass er in Melk gewesen sei und auch von daher beeinflusst war. Und hier das mittlere Bild in der dritten Etage, die Skulpturen stammen von Johann Heder, das war ein Bildhauer aus Innsbruck, der eng mit dem Glaubitz zusammengearbeitet hat und die ganze Fassade ist von der Johanneskirche, das ist die Universitätskirche in Vilnius. Und Johann Hedel war sogar Vilniuser Stadtbürger. Das sage ich jetzt nur zwei Sätze oder drei. Salzburg, die Salzburger Protestanten wurden ja Anfang den 1730er Jahren vertrieben, also entweder sie wurden katholisch oder sie mussten gehen und dann hat der preußische König sie eingeladen und etwa 15.000 Salzburger Exulanten, also Protestanten, sind nach Preußen ausgewandert, nach Ostpreußen. Und das ist auch ein bisschen komplizierte Geschichte. Geschichte mit den Preußen und Ostpreußen und Preußisch-Litauen, nämlich der östlichste Teil von Ostpreußen hat man Preußisch-Litauisch genannt, weil er wirklich von Litauern bewohnt war, aber politisch hat er zu Preußen gehört. Also und da haben sich viele, also 15.000, natürlich haben nicht alle überlebt, aber eben Salzburger angesiedelt. Im heutigen Territorium von Litauen waren weniger, aber vor allem in diesem preußisch-litauischen Teil. Und es gibt heute im heutigen Litauen in Wilkiszke auch ein Denkmal in Erinnerung an diese Salzburger. Und es gibt in Deutschland einen Salzburger Verein bis heute, weil die ja dann im Zweiten Weltkrieg wieder vertrieben wurden und so ein als Plattform, also, und die haben mir gesagt, ja, es gibt so ungefähr 600, 650 Mitglieder, also die Nachfahren von diesen Salzburgern.
Es gibt eine Frage. Von
Moment.
Mikrofon.
Danke. Ja, ich wollte nur etwas ergänzen zu Preußen. Das wird bei uns so selbstverständlich gleichgesetzt mit Deutsch irgendwie und so. Und man muss aber sagen, dass diese zu den drei baltischen Sprachen, also gehört Litauisch, Lettisch und Preußisch.
Prussisch.
Prussisch, wobei Preußisch eine ausgestorbene Sprache ist, aber zu dieser Zeit, von der Sie jetzt sprechen, war ja doch, hat das noch sozusagen gelebt, diese Sprache. Nicht? Das wollte ich nur ergänzen, weil vom Verständnis her, sagt man, das sind auch die Preisen und so weiter. Also von Bayern zum Beispiel sind dann die Preisen, das ist ganz anders eigentlich, weil diese Preisen hier, also das deckt sich mit Ostpreußen.
Das stimmt, danke, ja. Eben, es gibt wirklich, es wäre ja so viel und so viel, das genau, weil das.
Das ist.
Stimmt, muss ich sagen. Meine Großeltern kommen aus Königsberg und die haben ganz anders gesprochen. Also da musste ich immer auch als Kind noch zuhören, weil ich sie noch kennengelernt habe. Und die haben eine ganz andere Mundart gehabt als, sag ich mal, die Norddeutschen oder so. Hm?
Ich glaube,
ja, aber sie haben
Kurisch gehört da auch
Deutsch,
das
aber Kurisch, anders.
Kurisch, zum Beispiel gehört ja, auch dazu. Kurisch, also ich glaube,
ja, in dem Gebiet hat es viele
Sprachen gegeben.
Ja. Weil es ist ja eigener, also Litauisch und Lettisch ist heute noch übrig geblieben aus diesem Sprachnetz. Da war Prussisch, Kurisch und noch irgend, ja. Also, und die sind aber, Kurisch ist erst vor ein paar Jahren ist der letzte Kure, der noch Kurisch gesprochen hat, gestorben. Und damit auch ausgestorben, ja. Und übrig geblieben aus dieser Sprachfamilie sind dann wirklich nur mehr Litauisch und Lettisch. Es ist auch so schwierig, manche sagen, ob man Lettisch und Litauisch, ob das ähnlich ist. Also ich finde es ähnlich. Ich finde, wenn man Litauisch die Endungen nicht so gut kann, so wie ich, dann kann man leicht Lettisch verstehen. Manche sagen, nein, man kann überhaupt nicht. Eine litauische Freundin sagt, sie hat eine lettische Freundin. Die Lettin spricht Lettisch und die Litauerin Litauisch und sie verstehen einander. Also es ist vielleicht auch unterschiedlich, vielleicht auch aus welchen Regionen sie kommen oder so, aber jedenfalls ist es.
So. Warten Sie kurz, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Danke.
Ja, und zwar, ich war in Litauen einige Zeit und da ist mir gesagt worden, beziehungsweise habe ich gehört, dass das eine gewisse Ähnlichkeit hat mit der ungarischen Sprache. Stimmt das?
Nee, absolut nicht. Nee. Also mit finno-ungarischer Sprache überhaupt nicht. Nein,
okay,
nein.
Ja. Danke. Das ist, danke.
Nee. Estnisch, vielleicht haben die das verwechselt, ja, weil Estnisch ist eine finnisch-ugrische Sprache. Das ist ja, wenn wir jetzt schon beim Estnischen sind, wenn man immer so Baltikum sagt oder das Baltische, eigentlich dürfte man das nicht sagen, weil die haben nichts gemeinsam, ja. Da hat Österreich, Schweiz und Deutschland noch mehr gemeinsam, da gibt es eine deutsche Sprache. Aber bei den drei kleinen baltischen Staaten, die haben nicht einmal die Sprache gemeinsam. Estnisch ist eben eine finno-ugrische Sprache, ja, also die überhaupt nichts mehr damit zu tun hat. Und auch die Geschichte ist eine andere. Ne? Wie wir jetzt gesehen haben, Litauen war mit Polen zusammen, Estland war ein Teil, war auch mit man muss so sagen, Litauen hat eher das Territorium, das heute gegeben, aber Lettland und Estland waren ja vermischt mit dem ganzen Kurland und Livland und so weiter. Und da waren wieder die deutschen Adeligen oder Grundbesitzer und so weiter. Und also es ist wirklich auch keine gemeinsame Geschichte, außer diese letzten 50 Jahre Okkupationszeit. Ja, das war dann eine gemeinsame Geschichte und dieser Freiheitskampf und so weiter. Ja, aber vorher war es auch keine gemeinsame Geschichte, keine gemeinsame Sprache. Ja, also man muss eigentlich wirklich sehr vorsichtig sein mit diesem Baltischen und Baltikum oder so. Oder die aktuellen Probleme, was man immer wieder hört, ja, dieses Russenproblem in Litauen, Lettland oder Estland, das ist auch ganz unterschiedlich. Also in Litauen sind sehr wenig russischsprachige, russischstämmige Bevölkerung, so 7-8%. In Vilnius sind mehr polnischstämmige zum Beispiel. Ja. In Lettland ist es wieder ganz anders. Ja. Das ist so bei 25-30%. Riga sagt man mehr als 50% sogar. Estland auch so von die 25%. Ja. Also das ist alles so ganz, ganz unterschiedlich und es wird so oft, gerade auch von den Medien, ja, so in den einen Topf geworfen alles, ja, also was aber nicht stimmt. Das heißt, kurzer Ausflug. Es populär Anfang des 19. Jahrhunderts waren Wiener Mediziner. Ich habe Wiener unter Anführungszeichen geschrieben, weil sie zwar an der Wiener Medizinischen Schule, ist ja bekannt, tätig waren, aber in Wirklichkeit keine Wiener sind. Und ich möchte einen nur herausheben, den Josef Frank und mit seiner Frau Christine Scheradi. Das ist, glaube ich, bis heute so der populärste Österreicher in Litauen. Also bei mir, weil wenn ich auch im Zuge der Recherchen für das Buch, wenn ich gesagt habe, ja, weißt du was, wissen Sie was, ich gesagt, ja, der Josef Frank, ja, der Josef Frank. Und es gibt ein Frankhaus heute noch in Vilnius und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist sowohl, das waren Vater und Sohn kurz in Vilnius, wobei aber der Vater nach einem Jahr weggegangen ist und der Sohn war dann über 20 Jahre. Und der Sohn aber weniger in Wien war, aber der Vater in Wien sehr populär war, ja, also auch wieder kompliziertere Geschichte. Aber und dieser Josef Frank, der immer als Österreicher in Litauen gilt, ist er in Deutschland geboren, aber wie gesagt deshalb als Österreicher, weil er eben von der Wiener Medizinischen Schule gekommen ist. Und seine Frau Christine Scheradi war eine Sängerin und die sind eben auch so populär, nicht nur, dass er sehr, sehr viel für die Medizin getan hat, also für die ganze Weiterentwicklung. Er hat sehr viele Institutionen gegründet, was er sich Impfinstitut und für Wöchnerinneninstitut und so weiter. Sie haben auch sehr viel Gesellschaftliches gemacht im kulturellen Bereich. Und sie hat sehr viele Liederabende, Benefizkonzerte gegeben und so weiter. Und die haben sie dann arme Studenten unterstützt und so weiter. Also auch von daher rührt die Popularität. Also das ist wirklich, wie gesagt, bis heute ich glaube, es gibt wirklich wenige Litauer, vor allem Vilniuser, die nicht Frank als Österreicher und sich freuen, ja, ja, Frank. Einfach um nur zu zeigen, also wie vielfältig die Beziehungen sind, ohne jetzt viel näher, also im Malbereich zum Beispiel, oder was ich recht interessant finde, auch der Johann Konrad Dorner stammt aus Eck im Bregenzer Wald und der ist bis nach Mittau, das ist in Lettland gekommen und war da auch kurz in Vilnius, also da gibt es Aufzeichnungen. Also selbst nicht nur aus den Städten waren die Verbindungen, also auch vom Bregenzer Wald, also ein bisschen abgeschieden, also sind die Leute herumgekommen und beide, also Dorner und auch der Lampi, waren sehr bekannte Porträtmaler. Und Lampi hat sehr viele aus der Familie der Sabiegas gemalt, ja, der Sabieha, je nachdem wie man es ausspricht und wie man schreibt. Das sind ja auch die verschiedensten Schreibweisen, polnisch, litauisch, deutsch und so weiter. Einer der Sabiegas, den ich herausgenommen habe, der war in Galizien tätig, in seiner Zeit, als Galizien zu Österreich gehört hat. Und er hat sogar er war im österreichischen Reichsrat und hat sogar diese erbliche Reichsratswürde bekommen vom Kaiser. Also das heißt, er hat wirklich hat sich sehr viele Verdienste gemacht. Und im österreichischen biografischen Lexikon steht auch, also, dass er einen großen Einfluss auf die österreichische Innenpolitik gehabt hat. Und jetzt mehr näher dann einzugehen. Und der Bischof, der vorher Johann Nepomuk Kosakowski, der war ein sehr bedeutender Bischof für die Vilniuser Kathedrale, weil unter seiner Amtszeit die Kathedrale ausgebaut und umgebaut wurde. Und er war krank und hat in Baden bei Wien war er auf Erholung, was ja damals sehr, sehr in ganz Europa sehr, sehr populär war, nach Baden zu fahren. Und er ist aber leider in Baden verstorben, 1808, und ist in Baden bei Wien beigesetzt, in der Stephanskirche. Und seine Brüder haben diese Gedenktafel dort errichten lassen damals. Und diese Gedenktafel ist bis heute dort. Also das Foto habe ich voriges 2012 gemacht. Ja. Und andererseits in der Kathedrale in Vilnius, in der rechts in der Kapelle, wenn Sie mal hinkommen, gibt es auch eine Gedenktafel an ihn natürlich. Und da steht drauf, hier in der vorletzten Zeile, dass er eben in Baden gestorben ist bzw. begraben ist. Heinrich von Herzogenberg, ein in Graz geborener Komponist, hat Ende des 19. Jahrhunderts einen Artikel über litauische Volkslieder gelesen, die ja sehr, sehr populär waren und populär sind und sehr bekannt waren, auch vor allem Herder und sogar Goethe haben die Volkslieder gekannt. Herder hat sie gesammelt, Goethe hat in, ich weiß nicht, Dorothea oder irgendwo hat er ein Volkslied auch aufgenommen in ein Stück. Und Heinrich von Herzogenburg hat, als seine Frau gestorben ist, seine Trauer so verarbeitet, dass er 16 litauische Volkslieder verkomponiert hat in Klaviermusik für vier Hände. Also das Dainu Balsa, also Stimmen der Lieder. Und es gibt eine CD von einem schweizer-litauischen Klavierduo Zbinden, also die haben diese CD vor 2 Jahren eingespielt mit diesen Liedern vom Grazer Komponisten. Springen wir ins 20. Jahrhundert. Da kann man auch irgendwie ein gleiches Schicksal sehen. Litauen war mal ein großes Reich. Im 16. Jahrhundert, das kann ich jetzt vielleicht noch nachtragen, als die zweite Union gegründet wurde, also Mitte des 16. Jahrhunderts, war Litauen flächenmäßig das zweitgrößte Reich in Europa nach Moskau. Also als die polnisch-litauische Union gegründet wurde, die zweite Union, Mitte des 16. Jahrhunderts, also flächenmäßig Litauen das zweitgrößte Reich. Also es war größer als Polen und trotzdem wird es unter den Tisch gekehrt vielfach. Und ja, Österreich kennen wir auch, dass einmal groß war und dann klein wurde. Und in der Zwischenkriegszeit, ich glaube, ich habe schon kurz erwähnt gehabt, im ganzen 20. Jahrhundert war ja Litauen nie frei, außer in der Zwischenkriegszeit. Da hat es auch in Litauen, so wie in Österreich, Erste Republik. Aber in Litauen war Vilnius die Hauptstadt unter polnischer Herrschaft. Also das Land war zwar frei rund um Vilnius, aber Vilnius war unter polnischer Herrschaft. So haben sie natürlich eine andere Hauptstadt gebraucht und wurde Kaunas, die zweitgrößte Stadt, auch heute noch zweitgrößte Stadt, wurde zur professorischen Hauptstadt. Aber natürlich musste man dort alles neu aufbauen, also von allen Schulwesen und so weiter und so fort. Und in dieser Zwischenkriegszeit, der Zeit der Ersten Republik, wurde am 7. Februar 1924, haben sich Österreich und Litauen gegenseitig anerkannt als Staat. Es hat in Kaunas dann ein österreichisches Konsulat gegeben, aber nur ein Honorarkonsulat, also kein Berufskonsul. Und diese Gedenktafel, die Sie da links sehen, die kann man heute sehen in Kaunas auf der Freiheitsallee, auf dem Platz, wo dieses Konsulat war, weil vor einigen Jahren hat der Bürgermeister von Kaunas so eine Aktion gestartet, dass eben Gedenktafeln aufgemacht werden, werden, wo Konsulate oder Botschaften waren. Und da war eben auch dieses österreichische Konsulat ab 1927. Es war immer ein Konsul, es war ein Litauer, ein litauischer Bankier. Und auch die Litauer hatten in Wien ein Konsulat und da das litauische Konsulat wurde 1935 dann von einem Berufsgeneralkonsul geleitet. Also das heißt, es war ja ein Politiker unter Anführungszeichen, ja, es ist grob gesagt. Die Verteilung, also von der Statistik um 1930 waren ungefähr 100 Litauer in Österreich, die ich gefunden habe. Und es waren vor allem Studenten, viele Veterinärmedizinstudenten, weil natürlich diese Sparten, die es in Kaunas noch nicht gegeben hat. Ja, weil eben gesagt, musste ja die Universität aufgebaut werden. Sie ist 1922 zwar eröffnet worden, aber natürlich nicht mit allen Fakultäten und Studienrichtungen. Und so hat es eben viele Studenten gegeben, Veterinärmedizin Medizin und so weiter, diese Studienrichtungen, die es in Kaunas nicht gegeben hat. Aber auch Dichter wie Salome Janeris zum Beispiel, eine der bekanntesten Lyrikerinnen in Litauen, die einige Zeit in Wien war zum Deutschkurs und auch dann einige Gedichte geschrieben hat über einen Abend in einer Wiener Bar und an der Donau, nicht an der Blauen, aber an der Donau und so weiter. Und um die gleiche Zeit etwa, laut Statistik, waren ungefähr 180 Österreicher in Litauen und da waren vor allem Facharbeiter, weil es war ein absoluter Facharbeitermangel und die haben sehr gut bezahlt bekommen damals. Und interessanterweise, aber ich will ja nicht lästern über Fußball, Gold und Hister waren ehemalige also Spieler der österreichischen Fußballnationalmannschaft und die waren eine Zeit lang Trainer in Kaunas, also sowohl Clubtrainer als auch dann die litauische Nationalmannschaft. Also das muss man sich vorstellen, österreichische Fußballtrainer in Litauen. Zwei Namen, wenn wir jetzt zum Zweiten Weltkrieg kommen, zwei österreichische Namen möchte ich erwähnen. Das ist der Wiener Anton Schmidt, er war Feldwebel in der deutschen Armee und war in Vilnius zuständig für die versprengten Ställe und hat man nimmt an, und so wie es jetzt die offizielle Zahl, dass er ungefähr 300 Juden gerettet hat und das mit seinem Leben bezahlt hat. Leider gibt es so gut wie überhaupt keine Dokumente. Es haben sich natürlich sehr, sehr viele Legenden und so weiter gebildet. Also es ist sehr schwer, etwas zu sagen. Aber diese 300 Juden ungefähr, die er gerettet hat und dass er welche gerettet hat, das steht fest, weil er eben dafür erschossen wurde. Der andere, das ist der linke Herr mit dem Schnurrbart, im rechten Bild, hier jetzt von drüben gesehen, der linke, ist Anton Jobst, der junge Mann, der ist aus dem Burgenland, ich versuche jetzt nur die Geschichte kurz zu machen, der war auch Wehrmachtssoldat und hat wohl offensichtlich seine Truppe verloren und hat eines Tages 1944 an ein litauisches Haus angeklopft und zu verstehen gegeben, dass er Hunger hat und müde ist und so weiter. Und eine Familie hat ihn aufgenommen und er ist dann zu den litauischen Partisanen gegangen. Man muss sagen, nach der Okkupation, nach der Sowjetokkupation 1945 in Litauen, waren die litauischen Partisanen so am längsten noch tätig, bis 1955 etwa, ja, also die wirklich in den Wäldern gekämpft haben und versucht haben, ihre Heimat zu retten. Und dieser österreichische Anton Jobst hat bei den litauischen Partisanen gekämpft und hat es auch mit dem Leben bezahlt 1947. Und dass man seine Geschichte kennt, ist einer Litauerin zu verdanken, die damals, wo er angeklopft hat, bei dem Haus als Mädchen war, und die hat 2006 an die österreichische Botschaft in Vilnius einen Brief geschrieben. Ja, da war mein Österreicher und sie hatte dieses Foto und hat sich ungefähr an den Namen erinnert und hatte noch ungefähr mit Breitenbrunner Straße Straße irgendwas hin, ja, hat sie geschrieben, ja, und auch irgendwie die Elternnamen und so weiter. Und die österreichische Botschaft hat diesen Brief mit diesen Informationen weitergegeben an das Archiv der Republik in Wien, und da Gott sei Dank zum Archivar gekommen, der sich interessiert hat dafür, der hat das weiterverfolgt, und man konnte tatsächlich ihn eruieren, und es war nicht die Breitenbrunner Straße, sondern Breitenbrunnen im Burgenland. Und sie haben tatsächlich noch einen Bruder gefunden und einen Cousin, und die waren dann auch 2008, 2009 in Litauen, da hat diese Frau noch gelebt, die ist dann schon über 70 Jahre alt, und hat dann noch irgendwie die hingebracht, wo vermutet wird, dass er erschossen wurde, und da haben sie auch ein Kreuz errichtet, und sie hat auch ein Gedicht über den Tod dieses Antonelli, also vom lieben Anton, geschrieben, weil es einfach so nett ist. Ich finde diese Geschichte einfach so rührend, wie sich diese Frau, weil natürlich in den ganzen 50 Jahren Sowjetokkupation durfte man ja nicht irgendwie da was recherchieren, ja, und sie hatte dann damals schon, also in der Unabhängigkeit, ans Rote Kreuz geschrieben und so weiter, also ihre Tochter, ich habe leider die Dame nicht mehr kennengelernt, da war sie schon, aber mit der Tochter gesprochen. Es ist so rührend, wie die sich eingesetzt haben. Ja. Also es war wirklich und die waren natürlich auch sehr, ich war dann in Breitenbrunn beim Bruder und beim Cousin, also die waren natürlich auch sehr glücklich, weil die wussten nicht über das Schicksal ihres Bruders und Cousins. Ja. Und die waren natürlich auch sehr froh, dass sich das so ergeben hat. Also, und ich war sehr froh, dass ich die Geschichte gefunden habe. Ja. Kann man jetzt bis oder muss ich dann Ende oder kann man bis 10 vor oder so irgendwie?
Na, wir sollten schon das Publikum oder auch noch einbinden. Du bist wahnsinnig detailliert, muss ich sagen. Also du verrätst eigentlich alles, was in diesem Buch steht.
Naja, aber so, wenn man es nur so sagt,
aber das
versteht.
Aber vielleicht machen wir einfach
ein bisschen schneller. Ja, ja. Also diese Flüchtlinge sind litauische Flüchtlinge sind dann im Zweiten Weltkrieg nach Österreich gekommen, also mit die zweite Sowjetokkupation davor gestanden ist, weil also die erste schon Massendeportationen nach sich gezogen hat. Und von den 60.000 litauischen Flüchtlingen waren ungefähr 4.000 auch in Wien im Winter 44/45. Und davon sind einige auch dann, als die Rote Armee auch nach Wien gekommen sind, natürlich dann weiter geflüchtet nach Westösterreich, und als dann schon die Besatzungszeit sind dann einige noch da geblieben, aber die meisten sind dann so bis 47 und so weiter und dann nach Deutschland weiter und weiter geflüchtet, also emigriert, muss man dann eigentlich sagen, also von Flüchtlingen zu emigriert nach Amerika oder Australien. Und was mit Oberösterreich noch, das noch ganz kurz, dieses Bild von Ried im Innkreis. Ich wusste, dass da sehr viele Flüchtlinge war, das Flüchtlingslager war. Und ich war dann im Ried im Innkreis und konnte heute nicht kommen, einen Hobbyhistoriker kennengelernt, und dem habe ich das Bild gezeigt, weil da steht nämlich drauf, hier sieht man es besser, dass hier 700 Flüchtlinge waren in Ried um den Kreis, in diesem Gotteshaus. Und der wusste sofort, ja, diese Tafel gibt es noch, und diese Tafel jetzt ist von heute, also ich habe das 2012 fotografiert, und das ist in der Kirche, St. Anna Kirche in Ried im Innkreis, ja. Also da waren etwa 700 litauische Flüchtlinge. Und eine Litauerin, die Frau Horvath, die war in Lambrechten 2 Jahre in der Nähe von ja, ihr kennt das besser als ich, und die beschreibt auch aus der Sicht eines Kindes, wie die Flüchtlinge gelebt haben und so weiter. Ja. Also es ist ein sehr nettes Buch zu lesen, der Dame lebt heute in München. Für die Litauer, also es waren wirklich sehr, sehr bekannte Litauer, die in Österreich waren. Ich beschränke mich jetzt auf die zwei, die mit Oberösterreich zu tun haben. Das sind die letzten zwei, Antanas Domenas und Branas Benkauskas. Domenas war Justizminister, Premierminister und so weiter und war zeitlang in Wien und ist dann nach Bachmaning gekommen und ist dort gestorben. Und in Bachmanin war auch Branas Benkauskas. Hier und ja, hier ist das Foto, also das Grab gibt es heute noch von Domenas in Bachmanin und wird privat gepflegt. Und warum ich da genaueres weiß, was Sie im Buch nachlesen können, verdanke ich Herrn Rappold, der auch heute hier ist. Und darum habe ich auch seinen Namen geschrieben, weil er ist Gemeinderat und Hobbyhistoriker und er hat da auch den Zusammenhang gefunden zwischen Domenas und Herrn Benkauskas. Das ist der Flüchtlingspfarrer rechts da im Bild, der hier mit der Tafel ist. Also, und es muss Domenas wahrscheinlich das und Benkauskas war Hilfspfarrer in Bachmanin, ist später nach Sikharting gegangen und ist dort gestorben, aber das Grab gibt es nicht mehr und der war lange Jahre vorher war Regens vom Priesterseminar in Kaunas. Schweigende Kerze, Maria Zell, kennen, weiß nicht, der eine oder andere noch, das war aber eine Aktion, 1954 wurden Kerzen angezündet und wurde gesagt, für die osteuropäischen Christen, und es wurde gesagt, sie werden erst wieder ausgeblasen, sie werden erst wieder angezündet, wenn die Osteuropäer hinter den eisernen Vorhang hervorkommen dürfen, und neun für die neuen österreichischen Diözesen, und die Diözese Linz hatte die für Litauen. Und Herr Rohrhofer, aber ich glaube, er ist nicht da, damalige katholische Arbeiterjugendvorsitzender, hat mir gesagt, dass bis in die 70er Jahre einmal im Monat eine Wallfahrt auf dem Böstlingberg stattgefunden hat, wo man für Litauen gebetet hat. Also ich finde das so eine schöne, und 2004 wurde das wieder angezündet beim Katholikentag und da waren Litauerinnen da und die haben mir erzählt, also wirklich Tränen in den Augen, sie haben nicht gewusst, dass da jemand in Österreich betet für sie. Ich bin schon wieder zu lang, ich weiß, aber es ist so. So, dann lassen wir die Salzburger links liegen, also Salzburg, Land Salzburg hat seit 45 Jahren, ist nächstes Jahr Beziehung und die Stadt Salzburg seit 25 Jahren. Ja, in Wien gibt es litauische Botschaft und 4 Honorarkonsulate, auch für Oberösterreich gibt es ein litauisches Honorarkonsulat, österreichische Botschaft in Litauen seit 97, einen österreichischen Lesesaal in Vilnius mit Büchern auch von oberösterreichischen Autoren, wie zum Beispiel Walter Piller, der heute da ist. Und Walter Piller war auch ein Pionier der Beziehungen, was Poesie zwischen Österreich und Poeten, Poesie zwischen Österreich und Litauen betrifft. Er war auch einer der ersten in der Unabhängigkeit in den 93er Jahren beim Poesiefrühling und war auch schon als noch zur Sowjetzeit eingeladen. Also ja, Kulturhauptstadt Linz-Vilnius, das war Kooperation auf Projektbasis. Ich persönlich finde es ja schade, dass sie nicht mehr gemacht wurde, aber das habe ich nicht im Buch geschrieben, weil das war gewertet, das sage ich nur jetzt, weil es war das erste Paar nach diesem neuen Paar-Modus aus einer Stadt aus dem neuen EU-Land und eine Stadt aus dem alten EU-Land. Und das war 2009 auch ein historisches Datum von wegen Krieg und so. Und ich finde es schade, dass nicht mehr gemacht wurde, aber es waren tolle Projekte dabei. Also ich habe sie ja auch einige aufgezählt, Linz liest Vilnius und Vilnius liest Linz mit verschiedenen Dichtern und so weiter. Und dann, was nicht offizielles Linz 09 Projekt war, das war aber in Vilnius eines der erfolgreichsten Projekte, war diese Ausstellung vom Österreichischen Landesmuseum mit der gemeinsamen Arbeit mit dem Nationalmuseum in Litauen, Sehnsucht Natur, Landschaften Europas, wurde in Vilnius auch von zwei Staatspräsidenten eröffnet, weil war Bundespräsident Fischer gerade auf Staatsbesuch und haben die beiden und der litauische Präsident. Und eine Sie aber glaube ich auch nicht da, Anja Westerfrölke, die Textilkünstlerin, hat als Linzerin, die in Vilnius das On-Site-Projekt gemacht hat, in einer Kirche, das ehemaliges Gefängnis, und da wurde die Kirche nur für dieses Projekt war sie zugänglich. Also war auch ein sehr aufsehenerregendes Projekt. Und ja, und dann hat es die Verbindung der gehenden Art gegeben, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, man kann auch nach von Linz nach Vilnius und umgekehrt gehen. Und zwar sind vier Herren und einer davon ist da, Ernst Janko ist heute da. Zwei Herren sind von Linz nach Vilnius zu Fuß gegangen und zwei Herren sind von Vilnius nach Linz zu Fuß gegangen. Das kann er selbst sagen.
Das, ganz, ganz, ja. Entschuldigung.
Ja, und noch viele, viele andere Beziehungen, die es gibt, aber das müssen, dürfen, können Sie dann hier nachlesen. Das Buch, ich habe angefangen, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern, vor ein bisschen mehr als einer Stunde, mit der Bernsteinstraße und ende jetzt mit der Orgelstraße. Und zwar wurde voriges Jahr in Kleipeder, der Ostseestadt, von der Firma Rieger, das ist Vorarlberg, die Orgel eingeweiht. Und bei der Franziskanerkirche und dieser Franziskanerpater sagt, er möchte gerne eine Orgelstraße zwischen Litauen und Österreich machen mit einigen besonderen Orgeln unterwegs und wo man vielleicht einen Konzertaustausch macht. Aber das ist die Zukunft. Also damit ende ich jetzt, also von Bernsteinstraße von vor Christus bis zur zukünftigen Orgelstraße. Und wie gesagt, das andere dürfen können, müssen Sie selbst lesen. Maria wird hinten die Bücher verkaufen. Es kann auch bestellt werden. Im Bestell wird 14,60 mit Versand und heute hier 12 Euro. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt darf ich ganz kurz nur eine Frage stellen. Was ist denn eigentlich dein Bezug zu Litauen, dein persönlicher Bezug? Warum?
Ich war, bin 1996 im Dezember das erste Mal nach Litauen gekommen, einfach aus Interesse und ich bin sehr viel gereist, immer Richtung Osten, und damals ist mir in Wien, ich war freiberuflich als Journalistin damals tätig in Wien, und mir ist diese ganze Weihnachtshektik so auf den Wecker gegangen, auf die Nerven gegangen, Entschuldigung. Und da habe ich gelesen in einer Journalistenzeitung, es gibt eine deutschsprachige Zeitung in Vilnius, die suchen Journalisten mit Erfahrung, ohne Bezahlung, wäre so Entwicklungshilfe und so, denke ich mir, das wäre doch was. Und habe gesagt, ja, wann sind die Projekte fertig, und war wirklich ganz kurz entschlossen und gesagt, okay, von Mitte Dezember 96 bis Mitte Februar kann ich in Vilnius bleiben, dann muss ich wieder die anderen Projekte machen. Und ja, und so bin ich dann nach, das war damals der kalte Winter, also der auch hier in Österreich so kalt war, also ich hatte dann, die hatten dann eine kleine Wohnung für mich gemietet in Vilnius, so Zwischenfenster mit einem 33, minus 33 Grad, aber ich war gut ausgerüstet, ja. Und ich bin da um Mittag, ich bin mit dem Zug nach Warschau gefahren und dann in der Früh angekommen und dann mit dem Bus weiter nach Vilnius und sollte so also 7-8 Stunden später ankommen in Vilnius, aber es war so glatteisig, dass wir erst um Mitternacht angekommen sind und es hat geschneit, solche Flocken, und am Flughafen, am Busbahnhof angekommen, und trotzdem, es war irgendwie, weiß nicht, obwohl es finster war und die Schneeflocken und so, aber es war Liebe auf den ersten Blick und irgendwie die längst haltende Liebe.
Sehr. Okay. Oh. Ja, jetzt möchte ich gern das Wort an Sie richten im Publikum. Sie sind sehr heterogenes Publikum, also es sind sowohl junge Menschen, mich würde auch interessieren, gibt es außer den zwei Damen, die wirklich aus Litauen sind, noch Menschen, die aus Litauen kommen? Sie möchten gern was sagen, ja.
Und zwar nach dem litauischen Diktator Antanas Smetona, der ja auch in Kaunas seine Gedenk, also sein Haus ist sozusagen ein Museum und so. Und ich habe da eigentlich öfter nachgeschaut in den Büchern und habe eigentlich da nichts gefunden in der Zeit, nämlich insofern nichts gefunden, als mich interessiert hätte, wie weit es Beziehungen gegeben hat zu etwa zu Dollfuss oder zu Mussolini. Also Antanas Smetona ist Ihnen...
Ja.
weil ja das war doch die Zeit des absteigenden Faschismus in Europa, nicht? Und da ist es doch bemerkenswert, dass da in so ein autoritärer Herrscher, oder kann man sagen, Zyniker oder so, da so reagiert hat.
Ich habe auch nichts, also ich habe nicht speziell gesucht, aber mir ist nichts untergekommen, aber ich kann das die Frage nicht beantworten, ob es was gibt. Ich sag's auch, ist ja auch kein Problem, ja. Aber ich kann es einfach nicht beantworten. Ich kann nur sagen, also mir ist nichts untergekommen, ja. Aber das heißt nicht, dass es nichts gibt, ja. Ich weiß es einfach nicht. Das müsste ich einen Historiker mal fragen, ja. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Eines.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Der Herr Janko.
Judith, du hast gesagt, Orgelstraße.
Doch. Ja?
Ja, noch mehr.
Ja.
Ja.
In Troskiniskai.
Troskiniskai, ja.
Ist eine Orgel, die in Mauthausen war. Vielleicht für die Beziehungen
Österreich-Litauen.
Und Pater Jakob Förg von Salzburg, von den Herz-Jesu-Missionaren.
Wenn man den erreichen würde.
Ja, kein Problem. Brauchst du ihn?
Ich war in Salzburg. Ich glaube, ich habe ihn 500 Mal angerufen.
Ja? Also, okay. Ich wollte das noch weiter sagen. Troskiniskai.
Orgel aus Mauthausen.
Du hast ja auch angeführt, was ich ja sehr gut finde, dass dieses Buch keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Es kann jederzeit noch erweitert werden.
Ja, man kann es ja auch nicht sagen, weil man ja nicht weiß, was es noch gibt. Ja, ja.
So. Gibt's Fragen, Anmerkungen? Nein. Dann, ja, doch. Dann sprechen wir noch ein bisschen.
Dann sind wir ja noch zu früh fertig.
Entschuldigung.
Sie haben zuerst von österreichischen Fußballtrainern in Litauen gesprochen, so in der Zwischenkriegszeit. Es hat ja auch einen berühmten litauischen Fußballer in Österreich gegeben, den Ivan Auskas.
Ja, den habe ich unterschlagen, ja, weil der steht in der Einladung.
Von wo ist er gekommen? Von welchem? Ist er aus Vilnius gewesen, oder? Weiß er jetzt nämlich nicht mehr.
Ich
kenne den Ivan Auskas, weil ich ein Fußballfan bin, aber...
Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, die er mir erzählt hat, wie er daher gekommen ist, ja. Also ich weiß nicht, ob er Vilniuser ist. Ich bin nicht sicher, aber er hat gespielt in Vilnius. Und da hat ja die Austria Wien, hat damals, was der Europacup oder was, genau. gegen Vilnius, ja, Schalke des Vilnius wahrscheinlich gespielt, ja. Und da haben die irgendwie Kontakt gehabt. Und damals hat der Herbert Prohaska gespielt noch, ja. Und das war ja gerade, das muss 90 oder irgendwie gewesen sein, gerade mit dieser Unabhängigkeit. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr, er wird diese ganze Geschichte erzählt, ja. Und dann war plötzlich mit der Unabhängigkeit, weil die haben ja in der sowjetischen Liga gespielt, ja. Mit der selbstständigen Unabhängigkeit Litauens ist natürlich die Fußballliga weg gewesen, ja. Und die hatten nichts mehr zum Spielen. Und er hatte, Ivan Auskas hatte irgendwelche Beziehung zu einem Trainer von einem Lokomotive Moskau, war damals ja bekannter Verein, ja. Und er ist dann zu diesem Lokomotive Moskau gegangen, ja. Und da hat es sich schon, ich glaube, der Schneckel Prohaska ist inzwischen dann Trainer geworden, ja. Und da hatte jemand irgendwie schon die Fühler ausgestreckt gehabt von Austria Wien, dass dieser Walter Sivanauskas nach Wien kommen soll. Und er hat gesagt, er weiß es selber nicht genau, wie das abgelaufen ist im Hintergrund, wer da die Fäden gezogen hat. Aber jedenfalls konnte das damals auch nur und wirklich dann schnell über die Bühne gehen, weil er da eben bei Lokomotive Moskau gespielt hat. Und es war dann so offiziell irgendwie und da ist er dann gekommen und mit dem Nabeko, was war ja dann auch, ne, und Friedrichas, das Dreigestirn, ja, und bei denen war es dann schon leichter, ja, weil da war einer mal schon da aber bei ihm, also das war ganz
komplizierte Sache.
Ja, und ganz, aber er ist heute noch, also ich habe ihn getroffen in Vilnius, ich glaube, wir haben 3 Stunden gequatscht, da hat er mehr gequatscht als ich, kommt auch vor.
Du sprichst auf Litauisch, oder?
Ja, schon. Nee, er spricht ja Deutsch, also, er spricht Deutsch.
Genau,
ja, ja. Und er sagt, es war seine schönste, und man merkt es auch, also es war seine schönste Zeit bei Austria Wien. Also, und er sagt, es war so ein großer Fehler. Er ist dann, glaube ich, von Austria Wien nach Hamburg oder sowas gegangen. Er sagt, das war der größte Fehler. Und er hat fast geweint, weil Austria Wien hat vor ein paar Jahren irgendein Jubiläum gefeiert, ich weiß schon nicht mehr welches, und er wurde nicht eingeladen. Und er hat fast geweint, weil er nicht eingeladen war, was ich auch eigentlich eine Frechheit finde. Ne? Und er sagt, er hatte so Freunde und er hat so erzählt, wie der Prohaska und die ich weiß nicht, Anti-Ogris und wie die damals alle geheißen haben, die da gespielt haben, ja, wie die ihm geholfen haben, ja, und weil er konnte ja damals nicht, er hat ja keine Ahnung gehabt, wie es im Westen ist, ne, wenn das, ja, also, und er sagt, also, es, und man merkt es auch, also, es berührt ihn heute noch, die Zeit damals bei Austria Wien, also, es war für ihn. Und er hat ja da auch das Tor des Jahres geschossen, ne, mit einem Fallrückzieher. Die arme Übersetzerin wusste nicht, wie das auf Litauisch geht. Dann haben wir seinen Ivanauskas gefragt, wie das auf Litauisch heißt. Und die Übersetzerin sagt, ich soll ihr es vormachen. Ich habe verweigert. Also so, aber das war eine der schönsten Geschichten mit und das sind ja heute auch, also da habe ich ja einige angeführt, bekannte Litauer, die in Österreich heute wohnen. Unabhängig jetzt von Harald Serafin, natürlich habe ich ihn auch erwähnt, aber.
Ja, Julian Rachlin, das wusste ich ja wirklich nicht.
Ja, ist auch, weil der ist in sehr jungen Jahren, Julian Rachlin, sehr, sehr jungen Jahren emigriert und, eine Operettensängerin, die Erika Meister, die in Baden gesungen hat und jetzt in Wien lebt und die so begeistert ist von Operette und sie arbeitet an einem Litauisch-Lehrbuch für Operettenstudium oder so, weil sowas gibt's auf Litauisch noch nicht, hat sie gesagt, ja. Und in Salzburg, wie heißt der jetzt? Arunas Pichuli ist ein Dirigent, also der hat die Salzburger Liedertafel und einige Chöre. Und das war auch sehr, ich habe eine Präsentation voriges Jahr in Salzburg gemacht, auch von den Büchern. Und ich hatte mit ihm Kontakt vorher wegen einem Foto, weil ich habe die alle da mit Foto verewigt. Und das war der Arunas Pichulis und der hat gesagt, ja, wenn Sie eine Präsentation in Salzburg machen und Sie Musik haben wollen, dann komme ich mit einem Chor, lassen Sie mich wissen, weil ein Frauenchor, der kann sogar zwei litauische Lieder. Und die haben dann auch gesungen, also war sehr nett. Und dann noch die gibt's ja auch ein tolles, also die habe ich in Litauen erst kennengelernt, die Salzburger Voices Unlimited, ich weiß nicht, ob die da bekannt sind, das sind acht junge Herren, die sowas Fantastisches, und einer davon war in Delschein in einer Stadt, in einer Partnerschule von Salzburg, und die haben gesagt, er hat damals so viel Gastfreundschaft in Litauen erlebt, dass er denen was schenken möchte, und hat er seine 7 Sangeskollegen eingeladen, als die 20 Jahre Jubiläum, mit Partnerschaftsjubiläum gefeiert haben und haben dort das Konzert gegeben. Und mich wiederum hat der österreichische Botschafter mitgenommen zu dem Konzert und ich war hin und weg. Ich habe gesagt, dass sowas Österreichisch singt und die sind auch so begeistert von Litauen und die hatten mittlerweile 4-5 Konzerte in Litauen, jedes Mal Standing Ovations und so weiter und nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich wiederkommen. Und seitdem besteht auch unser Kontakt und da sind auch, ich glaube, 6 von 18 gekommen zur Buchpräsentation und haben auch noch zum Schluss gesungen. Also es, wenn jemand singen kann.
Haben wir das für hier auch geplant? Singt noch jemand auf Litauisch, bitte?
Ja, genau, die litauischen Damen.
Gibt's ein nächstes Beziehungsbuchprojekt? Also welches Land, jetzt hast du die Schweiz und Litauen, Österreich und Litauen?
Ja, also das erste Schweizbuch war nur die Schweizer in Litauen. Ah, das war damals ein Auftragswerk von der Botschaft und das ist nicht in den Verkauf gekommen und so viele Litauer haben gefragt, ja, aber wir würden das aber auch gerne haben, aber die Botschaft hat es nur an Politiker und so weiter, an irgendwelche Delegationen vergeben. Und jetzt, als ich das Buchpräsentation in Vilnius hatte, haben mich so viel wieder gefragt, ja, und was ist mit dem Schweizbuch? Also dem fehlt ja der zweite Teil noch, Litauer in der Schweiz. Ne? Jetzt habe ich aber überlegt, es macht keinen Sinn, einen zweiten Teil zu machen, wenn die Leute, die es interessiert, den ersten Teil nicht haben. Und so mache ich jetzt ein Gesamtschweizbuch, habe die Erlaubnis von der Botschaft bekommen, die Informationen vom ersten Buch zu verarbeiten. Und aber jetzt fange ich, also jetzt, ich war jetzt 3 Monate gerade, zwar drum war es ein bisschen schwer, jetzt mich da wieder auf Österreich, weil ich bin vor 3 Tagen erst zurückgekommen, nach 3 Monate Schweiz. Jetzt muss ich aber noch die Sponsoren, also ein paar habe ich schon, aber ich muss noch Sponsoren suchen, also es wird das in Schweiz, weil da hat es auch ganz andere Beziehungen, aber auch sehr intensive Beziehungen gegeben und super. Das wird also geplant 2016.
Okay. Ja, freilich. Wie lange haben Sie gebraucht für Ihre ganzen Recherchen? Weil Sie sind da so, das ist ja auch mühsam, das alles zusammenzusuchen.
Danke, also, ja. Es stimmt. Also ich kann es nicht abstreiten. Also angefangen hat es im September 2011, also wo ich mir die erste Mal mit der Botschaft gesprochen habe und wo ich dann gesagt habe, ja okay, also ja, dann versuche ich es. Dann habe ich bis Oktober, dann habe ich so einmal ein grobes Konzept, was ich schon wusste, aber weil man kann ja nie ein ordentlich unter Anführungszeichen Konzept machen, weil man ja nicht weiß, was man findet. Ne, aber ungefähr halt. Und Kostenvoranschlag und alles halt und Termin, Terminisierung, alles. Also und dann habe ich bis Oktober gewartet und dann haben die eben gesagt, ja, sie wissen nicht, wann das Geld kommt und so. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann versuche ich einmal mit Sponsoren. Hatte mir dann die Zeit gesetzt bis Weihnachten 2011. Und dann ist es mir gelungen, also dass ich ein bisschen mehr als 2/3 der Finanzierung hatte. Und dann habe ich ja praktisch das Ganze, also 2012 dann recherchiert in Österreich und dann in Litauen und so Mitte Dezember angefangen dann zu, weil dann ich sammle einfach einmal alles, weil man ja nicht weiß, was man noch alles findet. Und ich hatte so 20 so dicke, diese üblichen Bene-Ordner und ich weiß nicht, wie viele 1000 Dokumente im Computer. Und dann habe ich am angefangen, nochmal so im Dezember 2012 zu sichten, ja, wie viel habe ich. Und beim Schweizbuch habe ich dann schon eingeteilt, ja, der kriegt so viele Seiten, das Thema kriegt so viele Seiten. Und das war aber beim Österreich irgendwie mit diesen Habsburgern, also es war nicht möglich. Ich muss sagen, es war, weil ich habe gedacht, ich muss das, und da habe ich wirklich auf Zeile geschrieben. Ja, ich meine, ich habe ja auch Erfahrung, also ja. Aber ich konnte das bei den Habsburgern nicht, weil ich selbst nicht verstanden habe. Jetzt wieder das Urenkel und das, nee, das geht nicht. Dann habe ich für mich einmal so, das wird jetzt die Habsburger-Geschichte so zusammengeschrieben, dass ich es einmal verstehe, die Grunddings, und dann bin ich weitergegangen, ja. Und dann war ich, wann hatten wir im Februar da waren, weil dann muss es ja, also mein Text dann lektoriert werden, weil das kannst du selber nicht mehr, wenn du den Text liest, ich war dann nicht mehr sicher, steht das wirklich da, ist es in meinem Kopf oder sonst was. Und dann zum Übersetzen, also haben wir dann die grobe Übersetzung und dann haben wir, ja, eine Woche oder was sonst mit der Übersetzerin zusammengesetzt, weil es ja natürlich, ich habe ja sehr komprimiert geschrieben auch, ne, damit das alles da unterkommt, aber andererseits doch, also versucht, dass es verständlich ist. Und das ist natürlich fürs Übersetzen und eben wie gesagt, es gibt ja viele Ausdrücke nicht und dass man es so versteht und dann kann man das so nicht. Und allein die Zeit zum Beispiel, Anfang des Jahrhunderts oder sowas, das in Litauen dann so, also da haben wir uns wochenlang und nächtelang zusammengesetzt und dann hatte das, ja, und dann das. Mein Layout war dann schneller, weil wir haben es dann wirklich so gemacht wie das erste Buch für die Schweiz, obwohl das, wie gesagt, nur für die Botschaft war, aber sowas wie so praktisch wie eine Serie. Ich habe dann auch mit dem gleichen Verlag und Layouter zusammengearbeitet, also das ist eigentlich dann noch am schnellsten gegangen, ja. Aber das mit dem, ja, Und ich war dann eben auch in Österreich unterwegs überall. So bin ich auch das erste Mal nach Bregenz gekommen, weil die Litauer dort waren. Ich war vorher noch nie in Bregenz. War dann auch eine Woche hier in Linz. Also da habe ich wirklich viel, was die Flüchtlinge betrifft. Also da, das Flüchtlingsthema habe ich ein bisschen ausgebaut hier, da gibt's auch im Litauischen fast nichts. Also über Litauer in Österreich. Also es gibt für Litauer in Deutschland Flüchtlinge und so, aber nicht über Österreich. Also, und da habe ich viele hier im Oberösterreichischen Landesarchiv. Also die Amerikaner haben da offensichtlich viel dagelassen. Also wie auch dieses Leben der Flüchtlinge war im Lager und oder Siedlungen, wie es hier geheißen hat, oder in einige privat gewohnt haben. Und habe meine Zehe so angeschlagen im Archiv, dass mit der Zehennagel abgegangen ist. So sind dann die Erinnerungen.
Wunderbar. Also nicht wunderbar, das mit der Zehe. Aber es gibt sicher auch schöne Erinnerungen.
Es war also interessant, aber wie Sie sagen, also manchmal natürlich auch, wenn man tagelang im Archiv ist und nichts findet. Und das lebt auch so, wie Herrn Rappold oder Herrn Gansinger, den ich erwähnt habe, die dann auch interessiert sind und dann wieder Neues entdecken, ja, oder auch in Litauen. Also ich muss sagen, wirklich von den litauischen Historikern, wirklich anerkannte Historiker, ja, die mir so geholfen haben und ihre Informationen zur Verfügung gestellt haben. Ja. Also da habe ich mit Österreich ein bisschen schlechtere Erfahrung. Also von den, ich kann dir das doch nicht sagen, das will ich doch selber schreiben. Sag ich, ich nehme es dir ja nicht weg, ich gehe ja nicht in die Tiefe, ich schreibe ja auch, dass du darüber schreibst. Ne. Also ich zitiere oder so, ne, weil diese ist ja so ein Überblick. Ja. Aber ich muss sagen, und dann braucht man natürlich auch moralische Unterstützung. Also gerade bei den Habsburgern, das mit dem höre ich schon auf, dein strenger Blick.
Ich war überhaupt nicht streng.
Also ich kann mich an einen Freitag erinnern, ich sitze da in Klausur und schreibe und ich weiß, kann nicht mehr. Also ich habe auch öfters geheult dabei, gebe ich auch zu. Und es gibt einer von dem wiedererrichteten Palast, bei dem ich da die Residenz war, der Direktor, den kenne ich schon sehr lange. Und den habe ich dann am Freitag um 6 Uhr angerufen. Ich kam nicht mehr weiter. Komm vorbei. Ja. Und am Freitag um 6 Uhr, wir sitzen im Palast bis 10 Uhr am Abend und er erklärt mir und versucht mich halt zu sagen, alles muss man, kann man auch nicht wissen und geht nicht und alles so. Also das, und dann bin ich wieder frisch fröhlich und Samstag in der Früh hat sich locker geschrieben. Also es hilft ja auf vielen Gebieten und Bereichen, ne, und auch so moralische Unterstützung und so.
Ja, das ist auf alle Fälle extrem spannend, finde ich, weil man einfach so viel nicht weiß. Dieses Buch wird da hinten am Büchertisch verkauft. Heute um 12 Euro.
Ich sag's ja, noch einmal. Maria habe ich auch kennengelernt durch das Buch.
Und ich darf mich jetzt mal von dir noch nicht ganz verabschieden, aber von Ihnen verabschieden und darf noch hinweisen auf die nächsten beiden Veranstaltungen hier im Kepler Salon am 3. November. Zum Thema Metacode, die Neuprogrammierung des genetischen Codes mit dem Gründer und Geschäftsführer der BioFaction KG Markus Schmidt und am Montag, dem 10. November, Wiener Kreise, in Klammer damals und heute Philosophie und Wissenschaft im Kontext mit Friedrich Stadler. Er ist der Begründer und der wissenschaftliche Leiter des Instituts Wiener Kreis. Wenn Sie Informationen über das Programm des Kepler Salon zugesandt haben möchten, dann tragen Sie sich bitte in das Gästebuch ein. Und vorne an der Bar ist jetzt noch bis 22 Uhr offen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend und danke dir, Judith.
Ich danke auch. Danke auch für die Aufmerksamkeit und vielleicht ist es ja anregend für die eine oder andere nach Litauen zu kommen. Das Land ist allemal eine Reise wert.